Liebe Gemeinde, der Predigttext, den wir gerade gehört haben, der Text vom sogenannten reichen Kornbauern führt uns einen Menschen vor Augen, der alles nur sich zuschreibt. Alles, was er ist und hat, hat er seiner Ansicht nach sich selbst zu verdanken. Das ist der eine Gesichtspunkt, unter dem er das Leben betrachtet. Ich habe etwas erreicht. Ich kann stolz sein auf das, was ich erreicht habe. Das habe ich mir zu verdanken, meinem Verstand, das habe ich meiner Kraft zu verdanken. Ich bin halt ein toller Kerl. Der nächste Gesichtspunkt, er hat dann auch tatsächlich eine ganz gute Ernte eingebracht, obwohl er schon reich ist. Also es ist nicht jemand, der unerwartet aus einer ganz schwierigen Situation zu Reichtum gekommen ist, sondern er hat dem Reichtum, den er hatte, noch etwas dazugesetzt oder eine große Menge dazugesetzt. Und sein Gedanke ist, was mache ich jetzt damit, dass ich etwas davon habe? Wie kann ich das so anlegen und wie kann ich das so gebrauchen, dass ich das auf lange Sicht, dass ich sagen kann, jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen. Ich weiß gar nicht, wie alt er war, ob er schon das Ruhestandsalter erreicht hatte, steht nicht dabei. Aber jetzt kann ich einfach ein gutes Leben führen und habe für immer genug. Und dann muss ich halt so und so die Sache Scheunen anbauen, damit das alles gut und trocken verwahrt wird, was ich geerntet habe. Das ist der zweite Gedanke. Und insofern lebt er nur auf sich bezogen. Er kreist um sich einerseits, ich habe das selber erarbeitet und ich werde es auch selber genießen. Das sind so die Gedanken, die Jesus an diesen Menschen herausstreicht. Ich weiß nicht, wie wir dieses Lebensmodell finden. Ich denke, es ist natürlich auch es soll auch nicht nachteilig angesehen oder negativ betrachtet werden, wenn jemand auch stolz ist auf das, was er erreicht hat. Also, dass man auch sagt, ich freue mich darüber, dass ich dieses oder jenes erreicht habe. Das soll jetzt nicht madig gemacht werden. Aber auf der anderen Seite sollen wir doch ein Stück weit oder wollen wir jetzt in dieser Predigt ein Stück weit bedenken, was jetzt Jesus an den Menschen vielleicht kritisiert, beziehungsweise wie die Haltung aussehen sollte, wenn wir Gott ernst nehmen, Gott als unseren Schöpfer, als den, der uns in diese Welt gestellt hat. Und dazu können wir, das ist vielleicht ein nettes Bild aus einem Negativ, das war jedenfalls früher so, heute kenne ich mich nicht so aus in der digitalen Welt, aus einem Negativ, wir haben früher gerne mal von Bildern die Negative angeschaut. Das sieht alles völlig anders aus, alles verdreht. Das Dunkle ist hell und das Helle ist dunkel. Also genau im Gegensatz zu dem, wie es sein soll. Aus einem Negativ wurde ein Bild gemacht, ein positives Bild. Und so wollen wir jetzt in dieser Predigt auch ein Stück weit vorgehen, dass wir von dieser Negativfolie, dieses reichen Kornbauern, einmal ein Bild versuchen zu gewinnen, wie Gott es sich vorstellt, wie Jesus es sich vorstellt, dass wir mit dem, was wir sind und haben, umgehen und wie wir darüber denken sollen. Dann steht da schon was drüber, genau. Und der Leitsatz dabei soll sein, der Glaube führt zu verantwortlichem Handeln. Der Glaube führt zu verantwortlichem Handeln und dieser Satz, den möchte ich in drei Schritten entfalten und immer wieder ein Stück weit auch Bezug nehmen auf unseren reichen Kornbauern. Der erste Schritt, wer glaubt, lebt aus Gott. Der zweite Schritt, wer glaubt, lebt nicht für sich allein. Und der dritte Schritt, wer glaubt, lebt im Hinblick auf Gott. Das ist ein bisschen was anderes, als aus Gott zu leben. Das werden wir nachher gleich sehen. Das Erste, wer glaubt, lebt aus Gott. Und der erste Gedanke, der Unterpunkt ist dazu, ich hoffe, die kommen jetzt richtig ran. Wer glaubt, weiß, ich bin von Gott beschenkt. Und das war das, was Gunda vorhin uns gelesen hat, das schöne Gedicht, das uns das auch vor Augen gebracht hat. eigentlich auch dieses Thema schon einmal sehr schön angesprochen hat. Das, was ich habe, das habe ich nicht selber gemacht. Das kann ich mir nicht selber zuschreiben. In diesem Text, den wir dahinter stehen haben, im 1. Korinther 4, Vers 7 sagt Paulus, was hast du, das du nicht empfangen hast? Paulus hat es in Korinth auch mit Menschen zu tun gehabt, die sich alles selber zugeschrieben haben und die dachten, das, was wir an Fähigkeiten haben, was wir an Gaben haben, damit können wir mal ordentlich angeben. Es gab Reiche und Arme und die Reichen haben sich eingebildet, das alles haben wir uns selbst zu verdanken. Und dann stellt Paulus in seinem Brief an die Korinther die Frage, überleg mal, was hast du, was du nicht empfangen hast, was dir nicht geschenkt worden ist. Und wenn wir darüber nachdenken, jeder mal für sich, dann kann man einfach so sich ganz einfache Fragen stellen, die aber ganz tief sind. Wer hat entschieden, wo du geboren worden bist? In welche Familie du hineingestellt worden bist, welche wirtschaftlichen Verhältnisse dich umgeben haben durch deine Eltern. Wer hat diese Entscheidung gefällt? Hast du selber irgendwo, bevor du auf die Welt gekommen bist, einen Zettel ausgefüllt und deine Wünsche geäußert oder hast du dir Verdienste erworben, dass du beispielsweise in einem Land, das im Wohlstand lebt, geboren worden bist, dass du so gute Verhältnisse hast, wie du sie hast, dass du ein Gehirn hast, das leistungsfähig ist, mit dem du eine ganze Menge anfangen kannst. Hast du das alles selbst zu verantworten, dass man sagt, du bist nur für etwas belohnt worden oder hast dir etwas erarbeitet, was du dann jetzt auch empfangen hast? Wenn man ehrlich auf diese Frage antwortet, kann man sagen, ich bin in diese Welt gestellt worden. Niemand hat mich gefragt, an welchem Platz, niemand hat mich gefragt, in welche Familie, niemand hat mich gefragt, unter welchen wirtschaftlichen Verhältnissen, niemand hat das Maß der Intelligenz abgefragt, was ich gerne hätte oder die Fähigkeiten und Begabungen, die ich habe. Sie sind mir einfach gegeben worden. Das ist ein Geschenk und ich darf mein Leben und mein Umfeld, in dem ich leben darf, einfach als Geschenk sehen. Das ist das eine, diese Erkenntnis, ich bin beschenkt, ich bin als Mensch ein beschenkter Mensch und das Leben ist mir geschenkt worden. Das konnte ich mir nicht nehmen und das werde ich auch auf die Dauer mir nicht halten können. Das ist mir ein Geschenk einfach, dessen Länge auch schon, ja, wenn es eines Tages zu Ende ist, kann man sagen, die Länge war schon bestimmt. Das ist das Erste. Das Zweite, ich bin versorgt. Wer glaubt, weiß, ich bin versorgt. Dazu habe ich den 1. Petrus 5, Vers 7 aufgeschrieben. Man könnte auch noch andere Texte aus der Bergpredigt dazu nehmen. Wer glaubt, der weiß, Gott versorgt mich. Der braucht sich nicht ängstlich immer wieder darum bemühen, werde ich dieses oder jenes haben, sondern der darf diese Gewissheit haben, ich bin versorgt, ich werde versorgt sein. Gott sorgt für mich. Auch etwas, was wir ein Stück weit uns vor Augen halten sollen. Der reiche Mann in unserem Gleichnis hat weder geglaubt, dass er beschenkt ist, sondern er dachte, das habe ich alles mir selber zuzuschreiben. Und er hat auch nicht damit gerechnet, dass wieder eine gute Ernte kommt, sondern er dachte, das, was ich jetzt habe, das muss ich sichern. Wer glaubt, braucht sich nicht so abzusichern. Der braucht nicht ängstlich zu gucken, ob er jetzt auch alle Sicherheiten abgedeckt hat. Es ist natürlich nicht unvernünftig, Rente einzuzahlen. Also nicht, dass man jetzt gegen diese ganz normalen sozialen Absicherungen etwas haben sollte. Aber trotzdem das ängstliche Absichern, die Angst darum, zu kurz zu kommen oder nichts mehr zu haben. Wer sich dem himmlischen Vater anvertraut durch Jesus Christus, der darf wissen, er wird mich versorgen mit dem, was ich brauche. Und deswegen, und da kommen wir dann zum nächsten zu, deswegen muss man nicht ängstlich raffen oder nicht sagen, ich schaffe mir Sicherheiten bis zum geht nicht mehr, sondern man darf in einer getrosten Sicherheit leben, Gott wird für mich sorgen, er wird alles geben. Das habe ich schon mal erzählt, aber ich erzähle noch mal ganz kurz, eine Tante gehabt in Baden-Württemberg, die nur für andere gesorgt hat, und weil sie für ihren kranken Vater sorgte, hat sie sich nie um ihre Rente gekümmert, und die hat von einer Freundin 200.000 D-Mark damals vererbt bekommen. Die hat sich nie darum gekümmert, die hatte die Mindestrente, und nachher stand sie da als eine Frau, die sich ein gutes Heim leisten konnte und so. Das war eine Frau, die ganz fest auf Gott vertraut hat und einfach gesagt hat, er wird das schon machen. Dass er sie mit 200.000, das konnte sie gar nicht so gut vertragen. Sie wollte es gleich weiter verschenken. Da habe ich ihr das verboten und habe gesagt, wenn Gott dich beschenkt, um dich im Alter zu sichern, dann wirst du erstmal das für dich behalten. Sie wusste schon andere Bedürftige, denen sie das geben würde. Ich habe gesagt, wenn du gestorben bist, darfst du es ihnen gerne geben, aber jetzt nicht. Denn Gott hat für dich gesorgt. Was andere an Rente einzahlen, das hatte er für sie abgezweigt und über eine Freundin ihr vererben lassen. Also insofern, Gott möchte uns versorgen. Und das Dritte ist, und das hängt damit zusammen, wer glaubt, der weiß, ich bin von Gott abhängig. Ich hänge von ihm ab. Ich kann mein Leben sowieso nicht sichern. Hier habe ich angeschrieben, Matthäus 6, Vers 11, unser tägliches Brot gib uns heute. Da steht nicht, gib uns ein großes Vermögen, dass wir unser Leben durchkommen, sondern das heißt letztlich, versorge mich Schritt für Schritt. Und das tägliche Brot, so hat Martin Luther dann erklärt, ist nicht allein oder besteht nicht allein darin, dass wir jetzt etwas zu essen haben oder gar nur Brot haben, sondern es ist alles, was unsere Lebensbedürfnisse betrifft. Dazu zählt sogar Gesundheit, dazu zählen Freunde und alles, wenn wir Martin Luthers Auslegung folgen. Und all das können wir nicht selber uns halten, da sind wir einfach angewiesen. Und wer glaubt, der weiß, ich bin fortwährend abhängig von Gott. Selbst wenn ich reich bin, kann ich krank werden und kann alles, oder ja, ich kann durch Umstände alles verlieren. Ich komme nicht aus der Abhängigkeit von Gott raus. Mein Leben lang. Und das gilt natürlich auch für den, der nicht glaubt. Aber wer glaubt, der ist sich dieser Abhängigkeit bewusst. Der andere, wir singen am reichen Kornbauer, Gott kann sagen, heute ist Schluss. Und das gilt dann auch für Menschen, die nicht glauben. Aber wer glaubt, der ist sich dieser Abhängigkeit bewusst. Der nächste größere Gedanke, wer glaubt, lebt nicht für sich allein. Und gerade wenn wir gesehen haben, Gott versorgt uns, Gott hat uns beschenkt, er hat uns versorgt und wir sind von und bleiben von ihm abhängig, dann ist der nächste Gedanke vielleicht auch folgerichtig. Was brauche ich wirklich? Ich stelle immer wieder fest, wenn ich mal so über die Dinge nachdenke, die ich habe, dass ich sehr vieles gar nicht brauche. Und ich bin auch gerne bereit, wenn jemand etwas bei mir sieht, was ich nicht brauche, und sagt, das hätte ich auch gern, bin ich gerne bereit, das abzugeben. Wenn jemand anders das gebrauchen kann. Denn wie viel schleppt man mit sich rum im Leben, das einen nur belastet? Damals, als meine Frau gestorben ist, das ist jetzt 20 Jahre her, habe ich einfach geguckt, was brauche ich wirklich? Ich musste von 90 Quadratmeter auf 30 Quadratmeter runterziehen. Also in der Studentenbude wieder. Und dann habe ich einfach in meiner Wohnung an alles, was ich wirklich brauchte, habe ich mir gut überlegt, einen Zettel gemacht. Natürlich meine Bücher, die waren wichtig zum Studium nachher, aber jedenfalls überall einen Zettel rangemacht. Und dann habe ich alle meine Freunde eingeladen, hatte einen großen Freundeskreis, die sind gekommen und durften alles mitnehmen. Das wollten die erst gar nicht. Und die haben mir nachher einen großen Gefrierschrank voller Lebensmittel dagelassen. Wir hatten exquisite Lebensmittel, einen großen Gefrierschrank, und die dachten, damit ich nicht hungere. Ich sage, nehmt das Zeugs mit, sonst passiert noch ein Unglück. Und was passierte dann? Die dachten, sie wollten mir was Gutes tun. Und dann war ich irgendwie den Gefrierschrank hatte ich sowieso verschenkt, aber die Lebensmittel sollte ich erstmal aufbrauchen. Und dann hatte ich irgendetwas in der Wohnung zu arbeiten, brauchte eine Doppelsteckdose. Ziehe raus, arbeite damit und 3-4 Tage später komme ich in die Wohnung, mache den Gefrierschrank auf, alles für die Tonne. Und dann habe ich meinen Freunden einen Vortrag gehalten und habe gesagt, nehmt, was man euch gibt. das jetzt, letztlich habe ich gewusst, das brauche ich jetzt nicht. Ich habe genug Geld gehabt, um mir von Tag zu Tag etwas zu essen zu kaufen. Und von daher, was brauche ich wirklich? Was ist wirklich mein Bedarf? Da habe ich dann aufgeschrieben, 1. Timotheus 6, Vers 8. Dort steht, wenn wir Kleidung und Nahrung haben. Und Kleidung, da sind sich die Ausleger einig, das gilt auch für ein Dach über dem Kopf. Heute würde man vielleicht noch ein bisschen was dazu machen. Handy, Auto. Also, aber wenn wir das haben, was wir wirklich zum Leben brauchen, dann sollen wir zufrieden sein. Dann sollen wir nicht denken, ich muss noch das und das und das und das haben, sondern wir sollen mit dem zufrieden sein, was wir wirklich brauchen zum Leben. Und das können wir, wenn wir wissen, ich bin von Gott versorgt. Ich bin von ihm beschenkt. Und das, was er mir in die Hand gegeben hat, das ist letztlich eine Leihgabe. Das Zweite, die nächste Frage, die sich daraus ergibt, wer braucht mich? Oder wer braucht vielleicht etwas von mir? Das gibt so ein Lied, das ein englischsprachiges Lied, das heißt Lean on Me. Und dann wird da in diesem Lied, das ist vielleicht nicht mehr ganz so modern, aber ich kenne es von früher dann, da wird dann ausgesagt, schraub mal deinen Stolz runter, wenn du etwas brauchst, was ich habe. Sag das doch einfach. Niemand kann die Wünsche erfüllen oder ja das erfüllen, was du an Wünschen oder Bedürfnissen hast, wenn du sie nicht auch sagst. Ne? Also swallow your pride steht da. Fahr deinen Stolz runter. Und dann diese Frage, wer braucht mich? Wer wartet vielleicht darauf, dass ich ihn mal besuche? Wer braucht vielleicht etwas von meiner Zeit? Wer braucht meine Hilfe in verschiedenen Situationen? Oder wer braucht vielleicht etwas, was bei mir sowieso nur rumsteht? Und er sorgt dann dafür, dass ich ein bisschen mehr Platz habe zum Bewegen. Also insofern, wer braucht mich, dass man mit dieser Frage auch umgeht? Also dieser reiche Kornbauer hätte sagen können, wer braucht denn jetzt etwas zu essen in meiner Umgebung? Gibt es nicht auch Menschen, die bedürftig sind, mit denen ich teilen kann, was ich sowieso zu viel habe? Also insofern, diese Gedanken, wer glaubt, lebt nicht für sich allein, im Gegensatz zum reichen Kornbauern. Und dann der nächste Gedanke, wer glaubt, lebt im Hinblick auf Gott. Das heißt, wer glaubt, schaut auf Gott und stellt sich die Frage, wozu hat mich Gott beschenkt? Da habe ich dann einen Text von Esther aus dem Buch Esther geschrieben. Vielleicht ganz kurz erzählt Esther, eine schöne Frau, die leben in einem anderen Land. Esther wird in Persien, Esther wird angefragt oder wird auf wunderbare Weise Königin. Eine Geschichte von einem einfachen Mädchen zur Königin und dann kommt das Volk der Juden, dem sie angehört, in Bedrängnis. Der König ist sich dessen gar nicht bewusst, dass seine Frau Jüdin ist. Sie kommen in Bedrängnis und dann stellt der Onkel Mardochai ihr eine entscheidende Frage. Was meinst du, warum hat dich Gott in deine Position gebracht? Meinst du etwa nur, um dich zu erfreuen? Überleg doch mal, hat er dich nicht in diese Situation und in diese Position gebracht, damit du jetzt für dein Volk zum Segen sein kannst? Und tatsächlich, Esther interveniert beim König und sie kann ihr Volk retten. Das ist übrigens das Purimfest, an dem die Juden dann diese Errettung durch Esther feiern. Also, wozu hat mich Gott beschenkt? Was möchte er damit, dass er mir diese und jene Gaben gegeben hat? Was möchte er vielleicht damit, dass er mich so reich gemacht hat? Er möchte dich, und das kann man als Antwort vielleicht sagen, zu einem Mittel seines Segens machen. Er möchte, dass sein Segen durch dich auf andere Menschen fließen kann. Also die Frage, wozu hat Gott dich beschenkt? Auch eine ganz wichtige Frage, die wir für uns immer wieder auch erwägen sollten. Was hat er damit beabsichtigt, dass er mir dieses oder jenes gegeben hat? Wo bringst du deine Begabungen ein? Was machst du mit der Zeit, wenn dir langweilig ist? Niemand sollte letztlich Zeit einfach so haben, dass er sagt, mir ist langweilig, also ja, weiß ich gar nicht, was ich tun soll. Oder vielleicht sitzen manche da zu Hause und denken, wenn mich doch jemand mal besuchen würde, wenn doch mal jemand anrufen würde. Es gab mal ein Lied, wie hießen die noch? Die Harmonikster, Harmonik, weiß ich jetzt nicht, in meinem Gedächtnis. Aber jedenfalls, das hatte jemand auf dem Anruf beantwortet. Wenn du den angerufen hast, dann kam das Lied, kein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für mich. Und das sind manche Gedanken, also vielleicht so ein bisschen humoristisch verpackt, aber dennoch so diese Gedanken, niemand ist für mich da. Und dann kann man doch die Gegenfrage stellen und kann doch fragen, sag mal, wieso rufst du nicht an? Wieso gehst du nicht hin? Wieso tust du nicht das, was du dir von anderen wünschst? Und das ist genau die goldene Regel, die Jesus ja gesagt hat. Das, was ihr wollt, dass andere für euch tun, das tut ihnen auch selber. Dass wir das uns vor Augen führen. Und dann ein weiterer Gedanke, dass wir uns genügen lassen mit dem Lob Jesu, dass wir die Anerkennung, dass wir nur seine Anerkennung haben und dass seine Anerkennung für uns genug ist. Dazu habe ich dann aufgeschrieben, Matthäus 6, die Verse 4, 8, könnt ihr jetzt gucken, 18, 4, 6, 18. Gut. Was steht dort? Dort steht, wenn du betest, mach es nicht so, dass die anderen das sehen. Du sollst nicht deine Frömmigkeit leben, dass andere dich bewundern und dich ja, an dir hochschauen, sondern wenn du betest, sollst du in dein Kämmerlein gehen, sollst zu deinem Vater im Verborgenen beten, er wird es dir vergelten. Es soll, dein Leben soll eigentlich vor Gott geführt werden. Das wird an drei Punkten, am Beten, am Fasten und am Almosengeben entfaltet. Das heißt, das, was du im Glauben tust, das sollst du vor ihm tun und es soll dir genug sein, dass er dich sieht, dass er dich anerkennt. Auch etwas Wichtiges, dass wir nicht sagen, was erwarten die anderen von mir, sondern dass wir so leben, dass wir sagen, was erwartet er von mir? Und wenn ich weiß, ich handle nach seinem Willen und Wohlgefallen, dann können die anderen mich kritisieren. Das ist mir dann auch ein Stück weit egal, wenn ich diese Gewissheit habe, ich bin sein und ich handle so, wie er es von mir erwartet. Das soll unser Bestreben sein. Und deswegen auch, wenn wir Gaben einlegen, nicht, man kann ja zum Beispiel, wenn man, nehmen wir mal an, es würde jetzt jemand in Versuchung sein, hier in diesem Raum, er möchte gerne 100 Euro spenden, dann kann man ja sagen, ich muss aber eine Echtheitsprüfung vollziehen. Das heißt, das nochmal gegen das Licht halten, um genau zu prüfen, ob das auch tatsächlich ein echter 100-Euro-Schein ist. Und die anderen werden natürlich alle mitprüfen und gucken, was hält der denn da hoch. Das wäre nicht eine Gabe in Gottes Sinn, sondern Gott möchte, dass wir ihm mit dem gefallen, was wir tun. Und das Letzte, das ist mir jetzt wieder vor Augen gekommen, als wir unsere Beerdigungsfeier haben. Wie werde ich vor Jesus stehen? Matthäus 25, Vers 31. Alle werden wir vor ihm erscheinen müssen. Das glauben wir als Christen. Und wie werde ich dann erscheinen? Werde ich als ein Mensch erscheinen, der sein Leben einfach für sich gelebt hat? Werde ich dastehen und sagen müssen, mir ging's ganz prima. Ich habe mich selber eingeschätzt, dass ich mir alles selbst zu verdanken habe. Und die anderen, die sind doch klargekommen. Das gibt doch das Sozialamt. Es gibt doch so viele Stellen, wo man sich heute bemühen kann. Die brauchen mich doch oder haben mich doch gar nicht gebraucht. Wie werde ich dann vor ihm Rechenschaft abgeben können, der mir mein Leben geschenkt hat? der mir alles, was ich bin und habe, gegeben hat und der den Wunsch hatte, dass ich in Liebe mit anderen teile, was ich habe. Noch einmal der Grundgedanke, der Glaube führt zu verantwortlichem Handeln. Wer glaubt, lebt aus Gott. Wer glaubt, lebt nicht für sich allein und wer glaubt, lebt im Hinblick auf Gott. Das möge er uns allen schenken. Amen. Wir heben uns zum Gebet.